wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Es ist wunderschönes, regnerisches Wetter in Peitz und wir sind hier und wollen sauer machen. Vor lauter Regen werden wir den Dreck nicht sehen, aber ist gar nicht schlimm.
Wir wollen Sauerkraut machen.
So, geneigter Hörer, mein großer Sohn, das vorlaute Ding aus der vorletzten Folge ist wieder mit an Bord. Ja.
Ich will weniger M sagen. Sag ich zu viel M?
Ja.
Mist. Ich muss an mir arbeiten. Gut, wir warten jetzt. Wir fahren Kolonne gleich irgendwo hin und werden da ein wenig sauer machen. Der Obi hat wieder eine Runde ausgeklüsert. Irgendwie haben sie diesmal wohl... Ich muss es ja zugeben, wir waren ein paar Minütchen zu spät. Und nur ist es halt so, dass wir... Naja, wir machen jetzt die Resterunde, würde ich sie mal liebevoll so nennen. Und wir sind gleich auf dem Weg. Der Obi begrüßt gerade noch seine Frau, die angekommen ist. Wirkt ein wenig geschäftig wie eine kleine fleißige Ameise. Der hat mir gestern gesagt, dass das Rücklicht nicht kaputt ist, weil mein Auto das angezeigt hat. Ha! Nämlich 1:0 für das Gefühl. Oh, der Motor hört auf. Gegenverkehr.
Fachmann!
Gegenverkehr.
Hier ist ein schönes guck mal. Bild.
Sieht wirklich schön aus. Haben sie 19 Mal gemalt. Ja, Peitz hat durchaus auch schöne Ecken. Muss man sagen. Ein bisschen ärgert es mich ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, rennen wir jetzt wieder die Runde, die wir die ganzen Jahre gelaufen sind. Ich hatte mal ein bisschen die Hoffnung, dass ich mal eine andere Ecke von Peitz kennenlerne. Aber na gut.
Wenigstens da liegt Müll.
Ja, das ist die Hauptsache. Weil wenn kein Müll liegt, was haben wir dann? Dann haben wir...
Dann müssen wir wieder zurückfahren nach Polen, wo Mama jetzt gefahren ist.
Dann haben wir nur einen Spaziergang gemacht und dabei nicht mal eine Dose eingesammelt.
Eine Dose?
Ich glaube, es gab mal Zeiten, da wurde für das Zito wurden noch extra Dosen gelegt.
Das
waren die goldenen Zeiten. Gut, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Wir fahren dem Obi hinterher. Ich habe keine Ahnung, wo uns der Weg führt. Und dann gibt es gleich mehr zu hören.
Herzlich willkommen zur 5. Aktion Saubere Stadt mit den Geocachern und mit der Jugendfeuerwehr des Amtes Peitz. Bei dem doch etwas beschaulichen Wetter haben sich trotzdem wieder eine ganze Reihe von euch hierher bemüht. Ich bin begeistert, muss ich ehrlich sagen. Ne, denn das ist ja noch nicht selbstverständlich, dass man sich in den Dienst einer Stadt stellt. Ne, wo man auch vor 5 Jahren haben wir die Thematik angefangen.
Genau.
Ja, mit einem Streitgespräch bei Facebook.
Ja.
Und es hat Früchte getragen und ich bin absolut froh und absolut begeistert, dass ihr euch hier immer wieder bereit erklärt, uns zu helfen, dass die Stadt immer mal wieder, zumindest einmal im Jahr, etwas sauberer, etwas ordentlicher wird. Andere Regionen fangen damit an. Wir machen, wie schon gesagt, das Ganze zum 5. Mal und ich hoffe, dass wir vielleicht auch eine 6., 7. und 8. und vielleicht jede weitere Veranstaltung hier durchführen können. Was haben wir für heute geplant? Natürlich erstmal 2 Stunden ungefähr wieder gucken, wo haben unsere Peitzer ihren Müll verloren. Ja, die Mütter sind ja wieder doch wieder einnehmen. Ja, dass dann eher oder andere mal nicht sieht, wo sie stehen. Einerseits der Bereich der Glascontainer, weil da sammelt sich immer einiges. Manche wissen nicht, was Glas ist. Die stellen ja auch schon mal Computerbildschirme hin.
Da ist auch Glas dran.
Ja, da oben ist Glas dran. Ja, dann im Bereich um den Fischerfestplatz, wie ich immer schön sage, also den Volkspark und das Fischerfestgelände, durch die Abrissarbeiten da des ehemaligen Merkur-Möbelmarktes ist da ja auch einiges an Dreck entstanden. Ja, da wollen wir den Bereich Völkerfreundschaft Gullitze machen, gucken.
Ja, also der alte Weg, wer schon mal dabei
Weg,
war,
gehen
mal eine große Runde.
Richtig, richtig, so dass wir also eigentlich mit 2 Stunden ganz gut ausgefüllt werden. Danach oder in der Filmzeit werden wir das Versorgungsteam hoffentlich sich darum kümmern, dass dann alles für das Essen bereitsteht.
Guck mal, wie alle lachen, die an Essen.
Ich habe noch nicht gefrühstückt.
Natürlich auch trinken. Anschließend besteht die Möglichkeit, hier unsere Hütten- und Fischereimuseum zu besichtigen. Ja, und für die ganz hartgesottenen steht um 13 Uhr ein Ja, Spreewald kam bereit und man kann noch eine Stunde auf unseren Hammergraben schippern und sich ein bisschen, ich sag mal so, den Vorspreewald-Hochwald bei uns um die Teiche anschauen. Das ist so für heute geplant. Ihr seid natürlich alle recht herzlich eingeladen, ja, das wahrzunehmen. Und ja, ansonsten, ja, wer die Toilette besuchen will. Das Museum ist schon nur für uns geöffnet, ansonsten ist es eigentlich noch geschlossen. Hier drinnen gleich ist eine Toilette und wenn man ein bisschen friert, da drin ist auch geheizt. Also man kann durchaus mal sich ein bisschen aufwärmen gehen. Gerade für unsere Jugendfreunde hier, ja, ist doch etwas kälter, aber so klar. Ne. Ja, ansonsten wünsche ich uns für heute viel Erfolg. Ich gehe gleich jetzt erstmal zur nächsten Veranstaltung, weil heute in circa 20 Minuten die Kita-Olympiade in Peitz eröffnet wird. Und ja, da müssen
wir auch mal sehen. Ja, das Thema kennen wir ja von vor 3 Jahren. Ja, ne? Da haben wir ein bisschen geholfen.
Da haben wir ein bisschen geholfen, aber ganz schön geholfen. Ja. Dass das ein bisschen finanziert worden ist. Ja. Also, nee, wunderbare Sache. Also, wie schon gesagt, für heute viel Spaß, viel Freude. Ja. Und herzlichen Dank eigentlich schon mal im Voraus.
Genau, dich schicke ich los, ich übernehme.
Jawohl. Ja.
Von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen. Wir haben die Jugendfeuerwehr, wir haben die Geocacher und dieses Mal zum ersten Mal haben wir einfach mal ein paar Ingress- und Pokémon-Spieler mit dazugeholt. Das ist ein kleines Trüppchen hier vorne. Ansonsten, wie gewohnt, unterm Pavillon das Logbuch, ein paar Trackables zum Tauschen mitnehmen, wie ihr wollt. Müllsäcke gibt die Marion aus, die Frau Melcher. Einmalhandschuhe sind auch da für alle. Ne? Ansonsten würde ich sagen, Jugendfeuerwehr Richtung Volkspark, ja? Wer zu Fuß ist, schließt sich dem einfach an, weil wir da hier rüberlaufen bis zum Volkspark. Der Hausche, der Ralf, der nimmt Leute mit zu den Lastcontainerplätzen. Ne? Genau. Ich fahre mit dem Hänger rüber zur AWS und dann mache ich die Gulle zur Runde mit, da laufen wir mit. Und dann war noch ein Trüppchen zur
Richtung Mausmühle.
Ne? Also bis zu den Silos. Ja, teilt euch einfach selber auf. Das hat am besten funktioniert, bevor wir Einteilungen machen. Und dann geht's los. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Viel Spaß und wir sehen uns spätestens beim Essen alle hier wieder.
Live-Berichterstattung vom Feld.
Ich würde dir mal das hier irgendwo reinstecken.
Die Mate oder die?
Nee, das ist für...
Geht nicht an die Seite zu stecken.
Ach so.
Ja. Dann musst du.
Ach, hier vorne ist
es. Ja, ja, dann kannst du da rein.
Ich will bloß das gerade stehen.
Alles gut.
Das, nicht voll suchen.
Das heißt, ich darf mich jetzt nicht mehr. Tja, ich darf mich nicht mehr bücken. Tut mir leid. Because of the Kindergetränk.
Bist du auf schon?
Ja, ich habe vor 25 Sekunden wieder gestartet. Ich kann nicht dafür. Ich bin halt der Getränketransport. Ich bin der Getränkehalter.
Der Transporter quasi sozusagen.
Sowas wie vom Home Shopping, nur halt nicht so schön. Tom, ich habe einen Müll.
Mal auf.
Geht nicht, dann verkleckere ich das Getränk. Obi hat mich beladen mit irgendwas. Obi, mal ohne Mist, kann ich mich jetzt noch bewegen oder sitze ich mir an alles voll? Gut. Vor 3 Jahren haben wir hier die Spitzhacke gefunden, würde ich behaupten. Und vor so eine richtig große Spitzhacke hier irgendwo. Und einen Traktorreifen hatten wir hier irgendwo ausgegraben.
Ich habe gerade eine Fettpresse gefunden. Genau, ne?
Eine Fettpresse,
womit man die Achsen abschmiert und sowas.
Na siehst du?
Muss die Leute hier wegschmeißen.
Ja?
Naja, ich sag mal, wenn meine Fettpresse zu Hause ausgebrannt wäre, dann würde ich auch nicht wissen, wo man die hinbringt.
Nee, vor allen Dingen nicht in den Mülltonnen.
Ins Fettpressen-Fachgeschäft wahrscheinlich. Genau. Zurück zum Händler, um es dem Fettpressen-Sekundärkreislauf, Rohstoffkreislauf zurückzuführen.
Fachgeschäft.
Ja, sieht so, lieber Falk, du bist zu spät. Erklär doch mal unseren Hörern, warum du nicht bei der Eröffnung warst.
So langweilig, ist immer ewiges Gelaber und bla, will auch keiner hören. So. Achso, die ehrliche Antwort oder die höfliche?
Die ehrliche, höfliche.
Wir haben im Schuppen... Ich bin stolzer Besitzer, oder ich war bis vor kurzem stolzer Besitzer eines Müllgreifers und habe... Jetzt hörst du mir gar nicht zu.
Doch, also ich habe da alles.
Ich war stolzer Besitzer eines Müllgreifers und habe letztens beim Flohmarkt geupdatet und habe mir einen zweiten gekauft und wollte jetzt beide mitnehmen, weil der alte auch ein bisschen angeschlagen schon war über die Jahre.
Und hast du den nicht gekauft, den hast du von der anderen
Mama genommen. Ja, gekauft. Und jetzt musste ich ewig erst bei dem Schuppen dadurch suchen nach diesen dummen Müllgreifern. Und Arnes zweiten Handschuh, leider haben wir nur einen gefunden.
Und das macht man
Früh vorm Zito, stimmt?
Natürlich, wann sonst?
Ja. Ja, wir sind noch üben und dann klappt es.
Also hast du den geupdateten Müllgreifer nicht gefunden?
Nee. Also ich habe den neuen jetzt mit. Ich habe beide, da habe ich schon gefunden. Aber der alte kaputte ist halt kaputt, den habe ich jetzt entsorgt.
Ach so, das ist der neue.
Und das ist jetzt der neue.
Das ist der,
den ich meiner Nachbarin beim Flohmarkt abgekauft habe.
Ja, wo du den Gründe gesagt hast, warum er so den, seinen Leuten einen billigen, billigen Einweggreifer gibt.
Ja.
So, wollen wir mal gucken hier. Sportlerplatzbar hier, für den Sportler.
Na, siehst du?
Wollen wir so verklagen, ne?
Nee. Na, ich vermute mal, dass auch ein, so ein einzelnes Blatt immer vielleicht nicht weggeschmissen ist, sondern wirklich irgendwie sich verselbstständig hat. Bierbecher, ja, das ist eben. Der Sportler.
Ja, das ist, wenn es hier nach dem Fußball nämlich Bier gibt, gibt es Klassebecher und dann landen die direkt daneben.
Aber wenn die hier, wenn die hier wirklich Feierlichkeiten auf dem Platz machen, dafür sieht es hier aber vernünftig aus, muss ich sagen.
Ja, es kann immer was aus Versehen wegfliegen. Also ich will ja nicht immer.
Warte mal, Pfandpirat, der Pfandpirat schlägt zu. Wird sowas extra gesammelt, Obi?
Das stell mal hin. Ah, hier, das, vielleicht nimmt das jemand mit. Das würde ich.
Ein Auto fährt drauf.
Dann kommen wir wieder zurück, ne? Entweder ist es weg oder ist noch da.
Nee, wir kommen nicht zurück.
Wir müssen doch die Autos wieder.
Wir laufen hier runter. So, und wir werden uns langsam ein bisschen sputen, liebe Helfer. Das ist nämlich gleich 11, dass wir so Richtung Hüttenberg uns aufmachen.
11 und nicht 11.
Elbe ist. Elbe. Das ist unser Akzent. Ja, machen wir ja. Aber wir haben ja noch ein Stück vor uns. Na, denn also ich denke mal, dass wir so halb zwei Viertel zwölf am Auto sind. Ja. So, der Tom und der Palk. Die saufen hier schon wieder. Kleine Pullis. Mal hier sehen.
Geht Alufolie weg und wieder? Also wird die abgebaut?
Ich glaube kaum. Ist ja Metall, oder? Die wird nie abgebaut. Vielleicht in Millionen Jahren oder so, 450.000 Jahre oder sowas.
Also irgendwann haben wir den gesamten Planeten mit so einer Aluschicht überzogen.
Wir haben es im Amtsblatt reingeschrieben, wie lange was braucht. Mhm. Unter unseren schönen Bericht, dass wir das heute machen. Und dann schauen wir mal, wie lange Alufolie braucht. Ich denke nicht, dass Alufolie verrottet. Hier würde ich dann mal den Greifer nehmen, Andreas. Die liegt auch noch so.
Oh, nee.
So, Master, ich soll mal den Tee für die Kinder holen. Ich muss dem Palk an den Sack, an den Rucksack.
Ja, du kannst mal meine Flasche, die Kinderflasche da raus haben.
Die was?
Die Kinderflasche. Ich habe mich überlegt, warum ich die mit mir rumfahre.
Das hier meinst du?
Ja, ja.
Ja, das will ich gerade Mary bringen, die hat nämlich Durst.
Das ist für Mary, ich dachte für Louis.
Nee, das ist für Mary.
Ach, für Mary ist sie angetragen.
Sehr das schön. So, wollen wir denn da vorne rumlaufen oder wollt ihr hier durch, quer?
Hier
durch, ne? Ja. Gut, dann fahre ich jetzt schon mal mit dem Auto rum.
Wir kommen jetzt wieder zum Hüttenberg.
So, liebe Helfende, vielen, vielen Dank für euer zahlreiches Erscheinen, für den vielen Müll, den ihr mitgenommen habt. Die Kahnfahrt lassen wir ausfallen, es wird zu nass im Kahn, beziehungsweise zu viel Wasser lässt das sinken. Ja, Dank an den Bürgermeister, dass er uns wieder gesponsert hat. Jetzt gibt es noch eine Führung hier im Hüttenwerk.
Richtig, im Hüttenmuseum.
Hüttenmuseum. Ja. Das gucken wir uns noch alle an. Dann entlasse ich euch nach Hause. Viel Spaß, habt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Jahr. Ja. Ne?
Ja, und mir bleibt natürlich auch nur Danke zu sagen für die treue und wieder ganz effektive Hilfe. In diesem Jahr ist ja doch einiges zusammengekommen. Ja, wir denken immer, wir haben alles sauber, aber denkst du, ne, es war reichlich. Also herzlichen Dank und ja, wir treffen uns dann ja, wie schon gesagt, an der Kanone. Der Public wird uns ein bisschen was zu diesem Gebäude hier und zu dem, was sich hier drinnen befindet, sagen. Ja, Frau Amtsdirektorin hat sich gerade auch noch hier eingefunden.
Ich habe sie gar nicht hier stehen. Also natürlich auch von Seiten des Amtes wieder vielen, vielen herzlichen Dank. Und vor allen Dingen, so ein Wetter, ich habe überlegt, hatten wir noch nie. Ne?
Nee.
Ein bisschen kühl war schon mal, aber dass es so regnet und so kalt ist. Ich komme direkt von der Kita-Olympiade, die wir auch dieses Jahr vom Sportplatz in die Turnhalle verlagern mussten, weil es nicht zumutbar war. Also vielen Dank, dass Sie trotz dieses Wetters heute hier da waren für die Stadt Pfalz und Ihre Runde gedreht haben. Vielen, vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Liebe Hörer, genau hier endet der Outdoor-Bereich. Jetzt geht's ins Hüttenmuseum. Wir haben den Herrn Pavlik, der uns eine Führung gegönnt hat. Wer Interesse hat, der hört jetzt einfach zu. Ohren auf und lauschen. Viel Spaß.
Na dann, wir sind im Hüttenmuseum in Peitz. Und ich übergebe das Wort an den Herrn Pavlik, der übernimmt hier eine kleine Führung. Viel Spaß.
Danke. Ja, schönen guten Tag. Das ist eine Kanone.
Ah ja.
Dem hier hoch zu Ross abgebildeten, dem haben wir das alles hier zu verdanken. Peitz in seiner Existenz von heute wird es so nicht geben, wenn es ihm nicht gegeben hätte. Das ist Johann der V. Quatsch, das ist er nicht, das ist eine Abbildung von ihm. Und weil die damals noch keine Smartphones hatten und demzufolge keine Selfies schießen konnten, ich kenne 17 Bilder von ihm, der sieht auf jeden anders aus. Das lag immer offensichtlich immer im Auge des Betrachters. Jedenfalls erbte er Mitte des 16. Jahrhunderts gemeinsam mit seinem Bruder Joachim II. Brandenburg. Die teilten sich Brandenburg gegen väterlichen, nein, auf väterlichen Willen gegen kaiserliches Edikt in die Kurmark und die Neumark. Der junge Mann hier erbte die Neumark. Zu Neumark gehörte die sogenannte Herrschaft Peitz-Cottbus. Das waren die beiden Städte, Peitz und Cottbus. Und 17 sogenannte Hufen, also Ansiedlungen, Dörfer. Die lagen, die beiden Städte, an einem Weg von Prag nach Frankfurt-Oder, der einzige Handelsweg überhaupt durch die alte Sumpfniederung hier in der Andermalkse. Zum Schutze dieses Handelsweges gab es schon eine Burg in Peitz. Als er die Herrschaft Peitz-Cottbus ist eine brandenburgische Exklave, umgeben von feindlich Böhmen-Sachsen. Auf einer Karte sieht das tatsächlich aus wie Berlin-West in der DDR. Kann man sich angucken, gibt es auch bildliche Darstellungen. Und zum Schutz dieser Exklave hat er den Bau der Peitzer Festung befohlen. Jetzt gestatte ich mir einen nicht ernst gemeinten Satz. Der Bau der Peitzer Festung ist das Beispiel, das man in Brandenburg schon immer gerne lang gebaut hat. 1552 erste Planung, 1554 Baubeginn, 1594 offizielle Indienststellung. Fertig war es aber immer noch nicht.
40 Jahre.
Drei Baumeister verschlissen, zweimal ist kein Material mehr da, dreimal ist Geld alle. Man hat tatsächlich anderswo Gebäude abgerissen, um Ziegelsteine für die Peitzer Festung zu haben. Zeitgleich mit dem Bau der Festung hat er den Bau des Hüttenwerkes befohlen. Verhüttet wurde hier schon viel länger. Es gibt Schlackefunde, die sind datiert auf 400 vor Christus. Also hat man hier schon eher Raseneisenerz abgebaut und verhüttet. Und vielleicht entsteht auch daher die Geschichte mit den Mönchen und den Löchern und den Teichen, die in Peitzerköpfen immer rumschlagen. Denn tatsächlich sind die Teiche rund um die Festung angelegt als Schutzgürtel für die Festung. Die waren wie ein Hufeisen um die Festung rum, sodass man nur auf den vorgesehenen Wegen überhaupt an die Festung rankam. Und die wurden dann von den sogenannten Chevaliers schön von oben beschossen, sodass die Festung quasi uneinnehmbar war. Sie ist im Sinne des Wortes auch nie eingenommen worden, sondern am Ende des Siebenjährigen Krieges kampflos dem österreichischen Heer übergeben worden. Mit der seltsamen Folge, wenn man heute etwas über Peitz und seine historische Entwicklung wissen will, muss man nach Wien ins Kriegsministerium, weil die Herrschaften alles mitgenommen haben beim Abzug. Oh, ist halt so, Gott sei Dank können einige im historischen Verein mittlerweile die alte Schrift lesen, sodass wir mittlerweile auch wissen, dass die Teiche zum Schutz der Festung angelegt sind, weil es gibt in Wien einen entsprechenden Befehl. Das Hüttenwerk ist angelegt worden, weil man in der Gegend das hier findet. Wer hier einen Kleingarten hat, kennt das. Das ist Raseneisenerz, kann man anfassen.
Guck mal. Möchtest
du? 25-35% Eisenanteil. Dafür ist es erstaunlich leicht. Kann man ruhig mal rumgehen lassen.
Das macht unser Wasser braun.
Ja, unter anderem bei steigendem Grundwasserspiegel färbt das das Wasser in allen Anlassfarben. Sehr einfach zu finden, entstanden im Übrigen im Zuge der sogenannten zweiten Eiszeit. Ablaufendes Schmelzwasser konnte nicht senkrecht in den Boden aufgrund von bestimmten geologischen Bedingungen, sondern ist waagerecht abgelaufen und im Laufe von Jahrhunderten hat sich das im Wasser befindliche Eisen abgelagert. Tiefe zwischen 50 cm und 5 Metern, da wo Eisenerze im Boden waren, war leicht zu erkennen, dort wuchs das Gras schneller und höher, war auch schneller welk. Gerade auf dem Beruf des Eisensteckers, die sind wirklich mit einer Stange. Und wo es Plack gemacht hat, haben die ausgebuddelt und haben sie hergebracht.
Und Kanonenkugeln.
Die Festung, hatte ich gesagt, ist nie wirklich eingenommen worden. Das Hüttenberg als solches ist aber in den Kriegswirren im 30-jährigen Krieg und im 7-jährigen Krieg mehrfach abgebrannt und ausgeraubt worden. Die Gebäude, so wie sie jetzt stehen, sind zwischen 1809 und 1811 errichtet worden, waren die einzigen 3 Jahre, in denen Peitz sächsisch war. Mache ich meinen Besuchern aus Sachsen immer eine richtige Freude, weil hier sächsische Gebäude, da brauchen die immer BH, weil die Brust wächst. Leicht zu finden, hatte ich gesagt. Großer Nachteil des Eisenerzes, sehr hoher Phosphoranteil. Und wenn man auf die Kanone guckt, hier das Fragment, und mit dem Kopf ein bisschen hin und her geht, sieht man es glitzern. Das ist kristalliner Phosphor. Und das ist der Mangel im Peitzer Eisen. Das war quasi berüchtigt dafür. Dieser Phosphor, der kristallisiert in der Schmelze und macht das Eisen kaltbrüchig. Die Folge sehen wir hier von 13, andere Quellen sagen 17, im Peitzprobe halber gegossenen Kanonen sind 13 nach hinten losgegangen. Müssen Sie sich mal vorstellen, die Kanone war ja mal so lang, hier war das Zündloch. Denn im Moment des ersten Abschusses hat es das ganze Ende zerlegt, trotz dieser enormen Wandstärke. Ist schon höchst erstaunlich. Hat man also knapp 200 Jahre lang ausschließlich Kanonenkugeln im Peitz produziert. Für die 3 brandenburgischen Festungen, Küstrin, Spandau, Peitz. Und für die Heere und Kriegsverlusten Ziel. In allen Größen, voll und hohl. Die Hohlkugeln wurden in aller Regel dann mit Pulver gefüllt und mit brennender Lunte verschossen. Als das Ganze militärisch nicht mehr so richtig Sinn machte, weil es Anführungsstrichen bessere Waffen gab, modernere, hat man dieses Hüttenwerk verpachtet an private Betreiber. Inzwischen, 1701, war Brandenburg in Preußen aufgegangen. Es wurde also ein königlich-preußisches Hüttenwerk, steht heute noch vorm Tor, wenn man reinkommt. Und die privaten Betreiber waren in der Regel vom Fach, eine Familie Vogtmann zum Beispiel in Peitz, im Betrieb den alten Peitzern. Die haben neben den Hochofen 2 Kupolöfen errichtet und haben das im Hochofen gewonnene Roheisen nochmal eingeschmolzen und der Zugabe von Alteisen und Buntmetallen gewünschte Legierung hergestellt. Und aus diesem besseren Guss hat man die tollsten Sachen gemacht. Also ich staune immer selber, kriege ein bisschen Ehrfurcht in die Stimme. Vom Bügeleisen bis zum Grabkreuz, Gaslaternen, was immer man sich aus Guss vorstellen konnte, wurde hier drin mit einfachsten Mitteln produziert. Eine kleine Auswahl steht im Nachbarraum, da gehen wir jetzt hin. Unter anderem auch Glocken, aber Glocken aus Eisen. Und die führe ich jetzt noch.
Ganz aus. Wie ergiebig ist dieses Rad? Entschuldigung.
Also 25-35% Eisenanteil.
Also wenn ich im Prinzip 25 Kilo davon habe, kriege ich 1 Kilo Eisen raus.
Nein, nee, 25%. Wenn ich 100 Kilo, wenn ich 100 Kilo Erz habe, kriege ich 25 Kilo Eisen. Sie hat aber den unschätzbaren Vorteil, sie war bezahlbar. Sie war, würde man heute sagen, aus einheimischen Rohstoffen. Und sie wurde in wiederverwendbaren Form in Kleinserien sozusagen gegossen. Und selbst kleine Gemeinden mit wenig Finanzmitteln konnten sich so eine Glocke leisten, für das letzte Geläut, den brandfallen Alarm zu schlagen, zum Gottesdienst zu bitten oder gut zu machen. Die Glocken da draußen sind nicht im Peitz gegossen, sondern in Bochum, kann man nachlesen dort. Sind aber auch nicht aus Bronze, sondern aus Stahl. Das sind die 3 Stufen. Gussglocken, die klingen wirklich einfach nur hässlich. Die Stahlglocken klingen schon toll und die Bronzeglocken kann man richtig gegen stimmen, je nach Legierung und Form und Größe. Und da kann man dann Glockenspiele machen. Und die Ecke rum?
Hat man die Dinge bildlich dargestellt,
wie einfach Raseneisenerz abgebaut wird. Das war so die Größe, die man noch händeln konnte. Und gemacht wurde das mit so ganz einfachen Mitteln, also verstärkter Spaten, wenn man so will. Um die Festungsgräben mit Wasser zu füllen, die Teiche mit Wasser zu bespannen und dieses Hüttenwerk mit Energie zu versorgen, hat man Mitte des 16. Jahrhunderts in Cottbus die Spree angestarrt, großes Spreewehr, und einen künstlichen Nebenrahmen der Spree geschaffen. Den gibt es heute noch, den kennen wir alle, den Hammerrahmen oder Hammerstrom. Für mich eine sagenhafte Leistung, 16. Jahrhundert, kein Nivelliergerät, kein Taschenrechner, kein Computer und trotzdem kommt heute noch das Wasser hier an mit so viel Druck, dass wir heute noch produzieren können. Über mehrere Staustufen ist eine ganz fantastische Leistung, die aus meiner Sicht viel zu wenig gewürdigt wird. Wie wir alle wissen, geht die 7 Kilometer weiter etwa Pevo Schmucko vereinigt mit der Meixe wieder rein in die Spree. Der Hammergraben heißt deshalb Hammergraben oder Hammerstrom, weil er unter anderem zeitweise hier drin, hier sieht man noch das zugemauerte Loch, da draußen war ein 6 Meter großes Wasserrad. Und eine Antriebswelle hier drin, zwei große Hämmer angetrieben, auf dem Foto dargestellt, ähnlich dem Frohnauer. Und dann hat man aus diesen großen Erzklumpen kleine Erzklumpen gemacht.
Schredder.
Ja, Schredder. Gehämmert. Nicht nur das, es gab auch nebenan das Stabhammerwerk, auch das wurde mit Wasserkraft betrieben. Das sind die Dinge, die es braucht, um Eisen herzustellen. Drei sieht man, das vierte wichtige Luft nicht. Kohle war einfach, ringsum in den Wäldern gab es Dutzende von Meilern, man hat hier Holzkohle gewonnen. Raseneisenerz, hatte ich schon gesagt, war einfach abzubauen. Das war ein Problem, würde man heute sagen, logistisch Problem. Kalkstein gibt es hier nicht. Jedenfalls nicht in einer abbauwürdigen und abbaufähigen Menge. Den hat man tatsächlich von Rüdersdorf hierher gebracht. Zementwerk Rüdersdorf, klingelt es nach vorne. Schlau wie die waren wirklich schlau, auf dem Wasserweg. Bis Besko bzw. Goyan. Und erst von dort mit Pferde und Ochsen gespannt hierher gebracht. Und auch diese Kalksteinklumpen wurden mit den Hämmern klein gebrochen zu Tauben, Ei, Walnuss, großen Stämmen. Die wurden dann in den Hochofen eingeführt, der ist hier mal im Schnitt dargestellt, bevor wir in die Hochofenhalle gehen. Da kriegen Sie mal eine Vorstellung, wie der aussieht. So einfach ein gemauerter Turm mit einer birnenförmigen Ausmauerung mit Schamotte ausgekleidet. Oben die Abluftraube oben, hier unten wurde in die Luft eingeblasen. Von hier wurde er gefüllt, schichtweise Kohlekalkerz, wie gesagt, Tauben, Eiwallen ist groß gebrochen. 45 bis 47 Wochen im Jahr, immer unter Feuer, 24 Stunden lang, 12 Stunden Schichten, war eine harte, schwere Arbeit. Der Aufzug zum Beschicken dieses Hochofens wurde mit einem zweiten Wasserrad angetrieben. Gibt aber nirgends eine wirkliche Darstellung. Man findet auch nur noch, wenn Sie dann mal die Treppe hochgehen, Fragmente der Querschienen, weil die das Hochgefahrene dann lohnt rüber in den Hochofen. Der Hochofen gliederte sich in drei Zonen: Vorwärmzone, Glühzone, Schmelzzone. Schmelzzone, da wo die Luft eingeblasen wird. Die Luft wurde anfangs mit großen Blasebälgen erzeugt, die auch über Wasserkraft angetrieben wurde. Das war das dritte Wasserrad hier. Alles angetrieben vom Hammergram. Man merkt die Wichtigkeit dieses Hammergrams. Später hat man dann 1836, 37 bis 38 ein Doppelzylindergebläse errichtet. Und das funktioniert heute noch, das kann ich Ihnen vorführen. Jetzt gehen wir mal darüber. Hast du alles verstanden? Ja, das war übrigens ein Katalog, ein Auszug aus dem Katalog, was man in Peitz alles bestellen konnte. Wie gesagt, Zahnräder, Töpfe, Titel, Teller. Und weil die Töpfe zum Anbrennen neigten, hat man nebenan das Gebäude auch noch ein Emaillierwerk errichtet und hat darin das Ganze emailliert. Bei Bügeleisen bin ich immer ganz stolz. Vor 3 Jahren kam eine junge Frau in gebrochenem Deutsch mir berichtet, dass ihre Frau Mama gewünscht hat, dass sie das hier abgibt. Sie brachte ein Bügeleisen, das in Peitz laut Einguss gefertigt war. Ja. Wir haben es aber noch nicht verifiziert und was nicht verifiziert ist, darf nicht ausgestellt werden.
Ach so, okay. Aber es ist da.
Ja. Okay. Zieh dir nur mal die Jacke an, weil da hoch.
wir uns jetzt alles ein bisschen aufwärmen.
Sehr schön. Aber hier vorbeigehen, immer im Vorbeigehen kann man dann mal gucken. Hier sieht man mal schön die Insellage von der Herrschaft Peitz-Cottbus. Erst hier oben ist wieder Brandenburg. Hier ist Sachsen, hier ist Böhmen. Sachsen, Böhmen. Das bisschen ist Brandenburg und erst hier oben wieder. Wie eine Insel. Deswegen der Satz von mir, vorhin von mir, sieht ein bisschen aus wie West-Berlin in der DDR.
Da, wo
die
gerade warm ist, die Hochofenhalle.
Offen lassen. Es fährt ein bisschen rein. Ja, jetzt stehen wir vor dem Hochofen. Sie haben ja schon davor gesessen. 7,54 Meter im Quadrat, 8 Meter Schütthöhe, also etwa bis zu dieser Binde da. Befüllt da oben von der zweiten Bühne. Sie können dann die Treppe hoch das Ganze von oben betrachten. Wenn Sie gut zu Fuß sind, können Sie auch noch auf die Ablufthaube oben raus. Das ist wie eine Aussichtsplattform. Und sich die ganze Anlage nochmal von oben betrachten. Im Moment regnet es, glaube ich. Doch, es regnet. Ich wollte sagen, gerade nicht. Dieser Hochofen war also, wie gesagt, 24 Stunden unter Feuer, 45 bis 47 Wochen im Jahr. Die hier gearbeitet haben, haben unter Arbeitsbedingungen gearbeitet, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Stellen Sie sich mal vor, da drin sind 1468 Grad an der Schmelze, der schmilzt Eisen. Die Fenster, die wir hier haben, sind zugemauert, bis auf die Bögen. Die waren mit Decken und Fellen verhangen. Wir reden jetzt mal von 1800 und Quetschen. Hier aus diesem Abstiegsloch, da ist der Gebläserahmen, dort wurde die Luft erzeugt und eingeblasen. Hier aus diesem Loch kam das flüssige Eisen und die Schlacke. Geformt wurde liegend hier in dem schwarzen Sand. Das ist eine Mischung aus Quarzsand mit Kohlenstaub. Dort wurden also Masselbetten erzeugt, errichtet. In denen wurden dann die sogenannten Masseln, das sind diese Barren hier, aus Gusseisen gemacht. Und diese Barren, sag ich mal Gussbarren, nicht Masseln, haben die tatsächlich die Treppe hochgeschleppt und von oben in diese Kupol- oder Kuppelöfen, die beiden, die hier nebenan stehen, seit 1836 und 1861, glaube ich. Und in denen wurde das Roheisen nochmal eingeschmolzen und der Zugabe von Alteisen und Buntmetall zu brauchbarem Guss gemacht. Und aus dem hat man dann, gucken Sie mal vorne an die Wand, da sehen Sie so alles, was wir hier mal so zusammengesucht haben, diese Ziergitter auf alten Grabstätten, Grabkreuze, Grabmale, Grabplatten, Gaslaterne, in der Ecke steht ein Fragment einer Gaslaterne, Zahnräder, das größte Zahnrad, das die hier gegossen haben, hatte über 2 Meter im Durchmesser. Da frage ich mich immer, wie haben die das gemacht? Sie müssen sich vorstellen, 1460 Grad Temperatur. Wenn Sie in 2 Meter Zahnrad gießen, in einem Guss, wenn Sie Stück für Stück erkalten und wieder, sondern in einem Guss, dann haben Sie die entsprechende Form vorher fertigen müssen. Wo hat der Formbauer hergewusst, wie groß seine Form sein muss, damit das erkaltete Zahnrad das richtige Maß hat? Denn beim Erkalten dieses 2 Meter Zahnrades ist das garantiert ein paar Zentimeter kleiner geworden. Die hatten keinen Computer und keinen Taschenrechner. Vermutlich haben die versucht, macht klug gemacht, also gegossen passt, wenn nicht wieder eingeschmissen. Das Gute am Guss ist, man kann es ja immer wieder verwenden. Damit man mal eine Vorstellung kriegt, wie schwer die Arbeitsbedingungen waren, wer hat Kraft? Das ist so ein normaler Schöpfer. Der wurde mit Schamotte ausgekleidet und hier habe ich jetzt ein Stück Eisen drin, etwa in der Menge, die das flüssige Eisen 1400 Grad heiß hält. Und das haben die 12 Stunden gemacht.
Mhm. Naja. Wie weit mussten sie es tragen?
Ja, je nachdem, wo sie die Form hatten.
Da mussten sie aber ganz schnell rennen.
Naja, so schnell kühlt es nicht ab. Wer Lust und Laune hat, kann ja am Ende noch ein Video vom vorletzten Schaugießen 2004 in einem von den Kuppelöfen gucken. Da sieht man, die haben schon, die bewegen sich gemächlich. Das kann man nicht schnell machen. Das hat 1400 Grad. Wenn Sie sich das auf die Füße kippen, hatten Sie mal einen Fuß. Ja, ich wollte das nur demonstrieren. Es ist wirklich sauschwer. Was die hier für schlimme Bedingungen hatten. Dazu kam ja, dass es keinen elektrischen Abzug oder irgendwas gab. Wenn das Wetter schlecht war, hat es ja die Gichtgase noch hier runter gedrückt. Es war also heiß, staubig und verqualmt. Sind alle nicht sehr alt geworden. Aber die Frauen waren begehrt. Die Witwen, die Erben, die Rechte. Jetzt komme ich zu etwas. Alle, die hier gearbeitet haben, die Former, die Gießer, waren hochspezialisierte Facharbeiter, die aus dem ganzen deutschsprachigen Raum zusammengesucht wurden. Die Former waren eigentlich die wichtigeren, weil wenn die frisch gebaut haben, war auch das Fertige nicht. Alle, die hier gearbeitet haben, haben hier gewohnt. Es gab mehrere Familienhäuser, eins steht noch hier hin. Wir hatten Braurecht, Schankrecht, Fischereirecht. Wir hatten eine eigene Schule und einen eigenen Laden. Und, scherzhaft gemeint, was ich jetzt sage, sie haben im Dauerzustand duty-free gelebt. Weil alle Händler, die hier vorne auf der einzigen Straße, die es überhaupt weit und breit gab, vorbeiziehen mussten, haben, bevor sie am Ende der Dammzollstraße, da wo die Oase 99 jetzt steht, war das Cottbuser Tor und davor war das Zollhaus, dort mussten alle Händler Zoll bezahlen. Und bevor sie dort Zoll bezahlt haben, haben sie es erstmal im Hüttenwerk verkauft. Ergo hatten die immer zollfreie Ware. Das ist nicht ernst gemeint, aber es ist Tatsache so. Ja, und wie gesagt, wenn einer der Mitarbeiter hier verstorben ist, die Witwen erbten diese Rechte. Da waren die immer ganz begehrlich. Das ist nicht ernst gemeint. Wir gehen jetzt, wenn es nicht noch war, ach doch, noch was ganz Wichtiges. Mein Gott, das Wichtigste fast vergessen. Gucken Sie mal einen Blick nach oben. Da sehen Sie ein ganz tolles Dach. Nicht so lange, sonst fetzt du um. Wenn ich so lange hochgucke, ist mir irgendwann schwindelig. Ein sogenanntes geschweiftes Bohlenblinderdach. Vom Prinzip her ein Kiel oben liegendes Boot. Das Dach beginnt hier unten auf dem Sockel und liegt wie ein Boot, trifft sich oben genau in der Mitte. Die Stützen, die wir hier sehen, halten nur den Kran oder die Zwischendecke. Das Dach selber hält in sich im Grunde ein Kiel oben liegendes Boot. Mitte der 90er, als das hier so langsam losging mit Museum, war klar, wir müssen mit dem Dach was machen. War vieles mosch, rum und schief. Da war die Frage, wenn wir es abreißen, kann das noch jemand? Weil die Denkmalschützer sagen, das muss genauso wieder hin. Und ist es bezahlbar? Frage 1 wurde bejaht, Frage 2 verneint. Da hat man die schlaue Idee gehabt, und das meine ich jetzt wirklich ehrlich, schlaue Idee, und hat zwei junge Männer, die in Cottbus ihre Abschlussarbeit an der BTU gemacht haben, das ganze Dach durchprüfen lassen, das ist da dokumentiert. Und die haben wirklich Balken, Spannen für Spannen geprüft und haben die moschen, faulen ersetzen lassen. Ganz deutlich zu sehen, die neuen Balken sind heller und haben Metallbolzen. Das alte Dach kennt überhaupt kein Metall, selbst die Zapfen waren aus Holz. Und da, wo neues Holz ist, sieht man, es ist heller und es ist Metall drin. Jetzt gab es eine Frage, richten wir das Dach wieder gerade auf? Weil im Laufe von 200 Jahren hat sich das Dach von West nach Ost geneigt. Vermutlich, weil wir mehr Westwind haben als Ostwind, keine Ahnung. Jedenfalls, wenn Sie genau hingucken, ich mache es mal extrem, steht das Dach so. Also nicht mehr gerade die eigentlichen Träger. Das hat man sich nicht getraut. Was passiert denn, wenn wir das gerade ziehen? Dann hat man diesen schrägen Zustand von den Jungs durchgerechnet statisch mit diesen Verspannungen gesichert. Es sind überall diese Stabstahlverspannungen drin. Man hat meines Wissens nie nachspannen müssen. Das wurde bis vergangenes Jahr überwacht. Da hängt noch, sind noch die Führung. Da war überall ein Lot. Und damit hat man hier ein Monitoring aufgebaut und hat das Dach überwacht. Seit Mitte der 90er bis vergangenes Jahr. Das Lot war immer noch im Lot. Also haben die beiden Jungs gut gerechnet. So viel zur Halle. Jetzt gehen wir mal in den Lüfter ran. Das ist einer der letzten Blasebälge, die wir früher verwendet haben. Und das ist das Doppelzylindergebläse, mit dem die Luft erzeugt wurde, um damit die Schmelze zu erzeugen. Funktioniert wie eine Luftpumpe, die am Fahrrad ist, nur doppelt. Das heißt, es sind zwei Blechplatten, dazwischen ist Büffelleder, etwa einen Zentimeter stark. Und der Ansaugstutzen hier oben, der geht bitte nicht durch. Das ist die Ansaugklappe, das ist aus Holz, damit sie leicht ist. Der ist hier unten nochmal, und egal, ob der Stößel runtergeht oder hoch, eine Seite zieht, die andere drückt. Das Ganze hat man daneben nochmal hingesetzt, über das Gestänge gesteuert, zeitversetzt. Dann bekommen Sie einen quasi kontinuierlichen Luftstrom. Der ging über das Steigrohr hoch auf die Ablufthaube, wurde da oben vorgewärmt, kam als warme Luft wieder runter und wurde hier unten eingebaut. Sie sehen, laut Schild ist das 1837, gebaut worden, das Gebläse, und es funktioniert heute noch, und das führe ich Ihnen jetzt mal vor. Was mich dabei ärgert, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen. Hier sehen wir ein Loch in der Wand.
Ja, das ist.
Wir hören es rauschen. Das der Hammerkorn fließt vorbei. Da draußen liegt noch aus einer ganzen Eiche, aus dem Eichenstamm, eine Antriebswelle. Das funktioniert immer noch. Wir haben vor 3 Jahren den Hammergraben hier rekonstruiert für 1,1 Millionen. Aber 10.000 Euro für ein Wasserrad, damit ich Ihnen das jetzt mit Wasserkraft vorführen kann, die hatten wir nicht. Da bin ich immer leicht verärgert.
Okay. Guck mal, der Onkel macht die Maschine jetzt an. Und dann macht die Onkel, die Maschine macht der Luft für den Ofen.
Und welche Maschine?
Die warme Luft wurde hier unten eingeblasen und da, wo die Luft reinkommt, haben sie die höchste Temperatur, dort entsteht die Schmelze und dort erfolgt der Abstieg. Wenn sie die Luft hier brauchten, haben die den großen Schieber, der da ist, und dann ging die Luft hier auf die Kupolöfen. Die waren schon schlaue Menschen. Funktioniert heute noch.
Ich habe seit dem Mauerfall
den zweiten Kühlschrank und die dritte Waschmaschine. Das Ding geht immer noch. Wisse, wir gehen mal ein Stück weiter. Hier durch den, in dem Nebenraum ist die Leihgabe eines Pfalzer Neubürgers, den die liebe Liebe hierher gebracht hat, wie mich. Der junge Mann, Anführungsstrichen, ist mittlerweile über 90, ist sein Leben lang in stillgelegten Bergwerken mit Höhlen rumgekrochen und hat Mineralien und Fossilien gesammelt, seltene, darunter ein versteinertes Krokodil, darunter auch Halbedelsteine, kristalline Formen von Gips, ganz tolle Geschichten. Wer es interessiert, der kann dann noch einen Blick da reinwerfen. Wer sich den Hochofen von oben angucken möchte, kann die Treppe hoch, sich nebenher noch die Ausstellung Woodstock am Karpfenteich zu Gemüte führen. Ich denke, die meisten von Ihnen sind aus Peitz oder aus der Umgebung.
Nee?
Dann kennen Sie die Geschichte, wollte ich gerade sagen, aber dann ist es nicht so. Wir hatten in Peitz, glaube ich, 13 Jahre lang ein privat organisiertes Jazzfestival auf dem Fischerfestgelände. Für die Altpeitzer war das immer die blanke Katastrophe, weil die vielen tausend jungen Leute die Läden leer gekauft haben. Da gab es aber auch nicht ein Ding, wo Alkohol drin wäre. Für mich war das immer ein Phänomen, weil das ist wirklich privat von einem Cottbusser und einem Peitzer organisiert an den zuständigen staatlichen Stellen, wie das so schön hieß, vorbei. Jahrelang gut gegangen und dann irgendwann mal verboten worden. Weil es entwickelte sich zu einer Art oppositionellen Treff. Die Peitzer sagten gewöhnlicherweise, die Gammler kommen wieder, weil die in der Regel lange Haare hatten. Das ist da oben dokumentiert an Schautafeln mit Bildern und, was auch wichtig ist, mit Kopfhörern und man kann Hörproben nehmen. Wer sich's antun möchte, Friedschess ist nicht mein Ding.
Nee.
Absolut. Sage ich immer, dann noch eher Helene Fischer.
Wenn Sie das wieder rausgehen, werfen Sie mal einen Blick auf die Tafel. Ich finde die immer ganz gewaltig interessant. Hier sind Abbildungen des Hüttenwerks, wie es mal aussah, in Fußstapfen. Das hier war zum Beispiel, wo wir jetzt sind, das Futtermittellager mit Fischer. Weil dieses Hüttenwerk steht nur noch, weil mit dem Ende des Hüttenbetriebes die Fischer hier Einzug gehalten haben, hier drin Futtermittel gelagert haben, die Kähne über den Winter gebracht haben, eine Werkstatt und Garagen hatten und demzufolge immer das Dach halbwegs dicht gehalten haben. Da das Ganze 1937 als technisches Denkmal unter Schutz gestellt wurde, hat es auch die DDR überlebt. Wenn man mal eine Vorstellung haben will, wie es mal aussah, hier sind auch noch die zugemauerten Fenster, die ich vorhin erwähnt habe. War schon ein schlimmer Zustand und ich bin wirklich stolz, was der Verein und die Stadt dann zustande gebracht haben. In diesem Museum ist es begonnen.
Ja,
klar, alles.
Auf dem Kistenbahnsteig zur Seite. Ja. Auf dem Bild sieht man sehr schön, dass der Luftaufnahme, die ein Teil des Palzer Teichgebietes darstellt, dass die Teiche nicht durch Löcher im Boden entstanden sind, sondern durch in die Landschaft gesetzte Dämme. Das hat zur Folge, dass man beim Abfischen den Teich nach der tiefsten Stelle leerlaufen lassen kann. An dieser Stelle hat man dann eine Grube ausgehoben, die heißt sinnlicherweise Fischgrube. Und alle Fische, nicht nur Karpfen, es kommen ja über den Zufluss vom Hammergraben, also alle möglichen anderen Fische mit, hat man alle Fische an der tiefen Stelle und dort kann man sie dann bequem hier dargestellt abfischen. Dann kann man ja so einen Karpfen in der Menge, wie er beim Abfischen anfällt, nicht mit einmal verarbeiten, verkaufen, verwerten. Also werden sie gehältert. Das ist eigentlich das Geheimnis des Wohlgeschmacks des Palzer Karpfen. Der wird im Oktober in der Regel abgefischt. Also immer am letzten Oktoberwochenende ist hier vorne im Helderteich das große Abfischen. Mittlerweile fast schon eine Art Volksfest. Und dann kommen die in Helderbecken. Das ist Klarwasser, tief, damit es nicht durchfriert, wo sie auch überwintern können. Und dort kriegen die nichts mehr zu fressen. Weil sie ja von irgendwas leben müssen, verbrennen sie körpereigenes Fett. Das macht sie magerer als in der Natur, die Karpfen. Und weil sie ihre Kiemen durchspülen und ihren Verdauungstrakt komplett entleeren, ist der Moddergeschmack weg vom Karpfen.
Ausgeschlammt.
Richtig. Jeder, der geangelt hat, weiß, dass man, wenn man Karpfen fängt, den erstmal nach Hause nimmt und in der Badewanne 2 Tage schwimmen lässt. Das machen die Fischer hier noch ausgiebiger und mit professionellem Wissen. Ganz interessant ist die Geschichte, dass man den in Anführungsstrichen dummen Karpfen um ein Jahr seines Lebens betrügt. Bei Karpfen spricht man ja nicht von jährig, sondern von sömmrig, 1 sömmrig, 2 sömmrig, 3 sömmrig. Man nutzt das in der Nachbarschaft befindliche Kraftwerk. In dem Kühlkreislauf des Kraftwerkes ist sauberes Wasser, mit nichts kontaminiert. Hat das ganze Jahr um die 27 Grad Wassertemperatur. Und in Becken, neben dem Kühlturmbecken, züchtet man die jungen Karpfen. Und weil die das ganze Jahr dieselbe Temperatur haben, fressen die auch das ganze Jahr und wachsen in einem Jahr so viel wie in der freien Natur in 2. Dann kommen sie noch ein Jahr in Aufzuchtbecken, das dritte Jahr, das eigentlich dann schon das 4. Sommer ist, in die Produktionsbecken und dann kommt der berühmte Knüppel auf den Kopf. Ja. Ganz interessante Geschichte, ergibt sich die Frage, was passiert, wenn das Kraftwerk dicht macht, dann werden sie irgendeine andere Wärmequelle suchen müssen oder sie gehen wieder zu den alten Methoden. Ein Jahr länger. Wir werden sehen. Gucken Sie sich in Ruhe um. Wir sind in aller Dichte, sehr dicht beieinander, Fangmethoden, Halterungsmethoden, Transportmethoden dargestellt. In der Urzeit wurden hier Karpfen in sogenannten Schüttelfässern, einen Schritt zur Seite, hier so die gelochten Fässer, Pferdefuhrwerken transportiert, weil der Karpfen wurde immer lebend verkauft. Macht man ja heute. Karpfen kommt lebend in die Verkaufsstelle und kriegt frühestens in der Verkaufsstelle eins auf die Rübe. Es gibt Ausnahmen mittlerweile, wundere ich mich ein bisschen über unsere Peitzer Fischer. Ich war in Hamburg und habe in Hamburg ein Schild gesehen, Peitzer Karpfenchips. Hä? Ja. Wir fahren fast täglich Karpfen nach Hamburg und die machen da Chips draus. Wusste ich auch nicht. Ja, das ist also wie ein Kartoffelchip, nur eben aus Karpfenstückchen so flach geschält. Und die werden mal kurz frittiert.
So wie Krabbenchips.
Ja? Karpfenchips. Dachte ich, lese nicht richtig. Karpfen aus Peitz. Ja. Kleiner Gag am Rande. 200 Jahre lang durfte aufgrund eines Ediktes des Kurfürsten Peitzer Karpfen nur in Berlin verkauft werden. Das ist ernst, ganz ernst. Das ist wirklich so. Man kann sich gar nicht vorstellen. Da ist ja kein Peitzer mit einem Karpfen mit der Postkutsche nach Berlin gefahren. Also haben sich die Peitzer ihre Karpfen, und ich drücke mich vorsichtig aus, auf anderen Wege beschafft. Und die Tradition pflegen wir heute noch. Manchmal. Nein, war nicht ernst gemeint. Dem Benehmen nach, stimmt aber auch nicht, heißt deshalb ein Ortsteil von Peitz Diebsdorf. Ja. Nein, der heißt tatsächlich Diebsdorf, weil das die Bewohner außerhalb der Festung waren, die den Händlern den Weg und die Zollstation gezeigt haben. Ja. Das ist jetzt ernst.
Das ist kein Spaß. Gucken Sie sich in Ruhe um und wenn Sie dann noch Fragen haben, ich bin davon. Ansonsten würde ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wer noch will und gut zu Fuß ist, kann die Treppe hoch, den Hochofen von oben angucken, oben noch mal einen Blick werfen. Ich denke, das reicht ja schon mal. Ganz so viel mit eben mal. Ne? Hier ist noch ein Schnitt durch den Teich. Die Plexiglasscheiben sind sozusagen die Wasseroberfläche. Und darunter ist alles, was im Wasser ist, und darunter über dem Wasser.
Vielen Dank für die Führung. Hallo.
So, lieber Palk, wieder was für die Allgemeinbildung.
Die Hamburger machen Kram aus eurer Krabbenchips?
Nein, Karpfenchips.
Widerlich. Also nicht nur der Tatsache, dass sie den tollen Karpfen zu einem Chip machen, sondern dass man überhaupt einen ekligen Karpfen zu sowas macht.
Der Fischhasser. Der Fischhasser.
Das ist doch kein Mensch.
Das Fischstäbchen ist da, aber die gepresste.
Wahrscheinlich
die ist da.
Wahrscheinlich reinigen sie damit irgendwie ihre Öfen oder sowas. Oder Pfannen.
Nee. Das Ganze, was Abfall ist von unserem Peitzer Karpfen, das kommt in solche Brikettpressen und wird als Fischstäbchen verkauft später.
Fischstäbchen sind sehr lecker.
Ja.
Das ist aber treibendes Zeug.
Lass es dir schmecken. So, liebe Hörer, wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal ein bisschen näher an. Das kann man dann nicht hören. Palk, das war schön, dass du mich wieder beim Zito begleitet hast. Wir sehen uns zum nächsten Stammtisch.
Demnächst. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.